Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Theo Gers im Studio. Streckbetrieb, Laufzeitverlängerung, Kohlestrom, was hilft gegen hohe Strompreise? Das ist unser Thema in Kontrovers und Sie haben es in den Nachrichten gehört. Vor gut einer Stunde hat auch die Gaspreiskommission ihre Vorschläge für eine Dämpfung der Gaspreise vorgelegt. Auch das werden wir in der Sendung anhand der Hörerfragen sicherlich mitdiskutieren müssen. Und wenn Sie draußen im Lande nicht nur mithören, sondern auch mitmachen und mitdiskutieren wollen, dann rufen Sie uns an, kostenlos unter 00800 44 64 44 64. Das ist unser Hörertelefon. Ich wiederhole noch einmal: 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch eine WhatsApp zuschicken unter 0173 und dann 5690322 oder per Mail, und die Adresse heißt so wie die Sendung: kontrovers@deutschlandfunk.de. Und keine Sorge, wer so schnell nicht mitschreiben konnte, wir werden diese Angaben gleich nochmal wiederholen. Diskutieren können Sie mit meinen drei Gesprächspartnern. Aus Berlin zugeschaltet sind Jan-Niklas Gesenhus, Bundestagsabgeordneter und umweltpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Marc Helfrich, auch Bundestagsabgeordneter, energiepolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Guten Morgen an Sie beide.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
So, und der Dritte im Bunde ist aus München zugeschaltet. Dort begrüße ich Dr. Matthias Mier. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am IFO-Institut in München. Dort tätig im Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen. Auch an Sie, Herr Mier, herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Was beim Thema, und wenn Sie mit, wie gesagt, mitdiskutieren wollen, beim Thema, was hilft gegen hohe Strom, vielleicht auch Gaspreise, oder vielleicht auch mal Ihre Lage schildern wollen, dann rufen Sie uns an, kostenlos 00800 44 64 44 64, das ist das Hörertelefon, WhatsApp 0173 5690 322 oder per Mail an die Adresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Ja, der Druck im Kessel steigt, der Winter steht vor der Tür, Gas ist knapp und sehr teuer und Strom ist ebenfalls nicht nur teuer, sondern könnte auch bald Mangelware sein, das sagen zumindest die einen. Nun lasst mal die Kirche im Dorf, wir reden da über Extremszenarien, das beruhigt die Gegenseite, und derweil verlangen Verbraucher und Unternehmen, dass endlich was passiert. Die Strompreise müssen runter, da sind sich alle einig, nur wie? Das Stromangebot vergrößern, so lautet das Rezept. Der Zusammenhang ist simpel und erinnert an das kleine Einmaleins der Ökonomie. Steigt das Angebot, sinkt der Preis. Und damit sind wir dann schon bei Streckbetrieb und Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke oder auch bei mehr Kohlestrom im Netz, zumindest kurzfristig. Das soll das Angebot erhöhen und den Strompreis senken. Nur es passiert einfach noch nichts. Drei Atomkraftwerke laufen noch, eigentlich bis Jahresende. Zwei sollen, Stand heute, in den Streckbetrieb. Eines bis Mitte März, das zweite bis Anfang April. Aber letzten Mittwoch hat die Bundesregierung auf ihrer wöchentlichen Kabinettssitzung eben diesen Gesetzentwurf dafür nicht auf den Weg gebracht, weil sich die Ampel nicht einig ist. Die FDP will mehr. Hören wir dazu, was FDP-Chef Christian Lindner letzte Woche dazu sagte.
Zwei Kraftwerke sollen jetzt am Netz bleiben. Für mich ist das nicht ausreichend, und auch viele unserer europäischen Partnerinnen und Partner sehen es so, dass idealerweise alle drei noch möglichen Kernkraftwerke am Netz verbleiben und dass man im Übrigen auch prüft, zwei weitere aus der Reserve zurückzuholen, um wirklich alles zu unternehmen, um die Preise zu reduzieren und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Danach sprechen wir auch über öffentliches Geld, aber zunächst sollte man physikalisch alles ausschöpfen, was möglich ist.
Ja, soweit FDP-Chef Christian Lindner letzte Woche nach dem erstmal verschobenen Kabinettsbeschluss. Ja, Niklas Gesenhus, Sie sind umweltpolitischer Sprecher der Grünen und damit Koalitionspartner der FDP. Die Ampel ist sich einig, dass sie uneinig ist. Ihre Partei, die Grünen, auch Wirtschaftsminister Habeck, sie halten bisher am Streckbetrieb für zwei Atommeiler fest, mehr nicht. Und was machen Sie jetzt?
Wir gucken uns, wie wir das auch in den letzten Monaten immer schon gemacht haben, fachlich an, was die Datenlage hergibt. Deswegen haben wir einen Stresstest durchführen lassen. Und der Stresstest hat klar aufgezeigt, dass wir nach allen Daten, die vorliegen, eine stabile Versorgungslage insgesamt auch in diesem Winter haben werden. Aber dass wir insbesondere im Süden des Landes möglicherweise in einem Extremszenario in eine Situation reinkommen, wo es möglicherweise Netzinstabilitäten geben könnte. Und um diese Netzinstabilitäten abzuwenden, kann es eine Möglichkeit sein, die zwei noch laufenden AKWs im Süden Deutschlands in einen Streckbetrieb zu bringen. Dafür muss der Bedarf festgestellt werden anhand klarer Kriterien. Und das machen wir jetzt auch ganz pragmatisch. Dazu werden wir jetzt ja den Gesetzentwurf ins Verfahren bringen. Und das ist das, worum es am Ende geht. Es gibt viele Möglichkeiten, die Versorgungssicherheit zu sichern. Da sind wir dran. Effizienz, Einsparung, schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien. Da helfen uns aber beim Thema Versorgungssicherheit und übrigens auch beim Thema Preise die Atomkraftwerke nicht signifikant weiter. Sie helfen uns auch nicht substanziell dabei weiter, weniger Gas zu verbrennen, sondern es geht um ein konkretes Problem, die Netzstabilität im Süden der Republik. Weil da auch vieles falsch gelaufen ist. Der Netzausbau ist nicht ausreichend vorangekommen. Auch mal schöne Grüße an die bayerische Staatsregierung an der Stelle. Aber es hilft jetzt nichts rumzulamentieren. Wir müssen pragmatische, hilfreiche Lösungen anbieten. Das haben wir getan mit dem Vorschlag der Einsatzreserve, den Robert Habeck jetzt vorgelegt hat.
Dann warten wir mal ab, wie die Ampel das wohl ausdiskutiert. Marc Helfrich, energiepolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, hat natürlich zugehört. Die FDP, wir haben es auch gerade gehört, will 3+2 Atomkraftwerke. Auch die CDU, ihre Partei, Herr Helfrich, treibt die Ampel seit Wochen in dieser Frage vor sich her. Ihnen ist das zu wenig mit dem Streckbetrieb? Sie wollen mehr, wie viel mehr und vor allem für wie lange?
Ganz wichtig ist, dass wir jetzt neben einer Gasmangellage in Deutschland alles tun, keine Strommangellage zu bekommen. Und da geht es natürlich nicht nur um Netzstabilität, da geht es auch um die Frage der ökonomischen Verfügbarkeit von elektrischer Energie, also um das Thema Preise. Und Kapazitäten, gesicherte Leistungen nicht ans Netz zu bringen, die zur Verfügung steht, halte ich in der Tat für risikohaft. Und die Union ist da sehr, sehr nah bei Herrn Lindner. Wir haben bisher immer gesagt, 3 Kernkraftwerke zurückbringen und zwar nicht nur Streckbetrieb und dann auch ein 4. Oder auch 5. Kraftwerk in der Reserve halten, also auch betriebsbereit halten. Und ganz, ganz wichtig ist, Strom produzieren und den auch in den Markt bringen, damit sich die Märkte beruhigen. Denn dieses Signal ist ja ausgeblieben durch die Lösung, die Robert Habeck gewählt hat.
Da würde ich widersprechen.
Da würde Herrn Niklas Gesenhaus widersprechen. Wir kommen gleich zu dem Widerspruch, Herr Gesenhaus. Aber ich will noch einmal ein Faktum klären. Und dafür geht die Frage an Matthias Mier vom IFO-Institut. Herr Mier, Sie haben Mitte September eine Berechnung vorgelegt zu der Frage, was brächte denn so ein Streckbetrieb? Es ist natürlich eine Binsenweisheit. Mehr Angebot heißt in der Regel sinkender Preis. Aber was ist das Ergebnis? Wie viel würde denn der Strompreis sinken, wenn wir diesen Streckbetrieb machen?
Also ich hatte damals gerechnet, die Rechnung war Mitte August und auch im Stand von Mitte August und da wurde es noch gar nicht genau diskutiert, was mit der Reserve war. Und was ich genau gerechnet hatte, war eine 8-jährige oder 7-jährige Laufzeitverlängerung, je nachdem, wie man das rechnet dann. Das heißt, hieße aber auch komplett neue Brennstäbe für alle 3 noch aktiven Atomkraftwerke und das hätte den Strompreis um 4% gesenkt. Und dann muss man halt diskutieren, ist 4% viel oder wenig? Manche denken 4% oder manche sagen so 4%, das klingt viel. Ich würde halt sagen, wenn der Preis bei 400 Euro ist, dann sind 4% 16 Euro die Megawattstunde und dann ist das nicht viel. Allerdings sind es immerhin 16 Euro die Megawattstunde. Das heißt, manche Leute waren überrascht von den 4%, dass es wohl recht viel ist, weil sie hätten gesagt, das ist eher weniger. Ich glaube, auch die Netzbetreiber haben eher weniger berechnet. Und da gibt es halt immer noch Friktionen, die man mit einschließen muss, die ich auch nicht alle modelliert habe. Aber insgesamt würde ich halt sagen, die 3 Atomkraftwerke sind jetzt nicht der Heilsbringer, was den Strompreis angeht. Und halt, wie auch schon erwähnt, ist auch nicht der Heilsbringer, was die Einsparung von Gaskraft, also Erdgas angeht. Und
Herr Mier? Da scheint ein Problem in der Leitung zu sein, aber zumindest ein Punkt ist rübergekommen und wir haben damit die 3 Positionen erst einmal abgesteckt. Jan-Niklas Gesenhus von den Grünen sagt, verweist vor allem auf den Netzbetrieb, auf die Netzstabilität, die wichtig ist. Deshalb nur Streckbetrieb, aber wir haben kein Erzeugungsproblem. Marc Helfrich von der CDU sieht das etwas anders und Matthias Mier vom IFO-Institut hat uns vorgerechnet, dass eine Laufzeitverlängerung was den Preiseffekt betrifft, eher überschaubar zu sein scheint. Damit sind, wie gesagt, die Positionen erstmal abgesteckt. Aber wir wollen entlang dem diskutieren, wo unseren Hörern der Nägel brennt. Und um das herauszubekommen, haben wir heute Morgen vor der Sendung unsere Hörerinnen und Hörer gebeten, uns auf Band zu sprechen, wo ihnen der Schuh drückt bei diesem Thema. Hier einige Antworten.
Guten Morgen, Hagelücken, mein Name aus Königswinter. Ich möchte darauf hinweisen, dass die effizienteste Energiequelle nach wie vor die Einsparung braucht. Es gibt, denke ich, viele Möglichkeiten, wo man nachdenken kann als Verbraucher, sowohl bei Strom als auch bei Öl und Gas.
Mein Name ist Arno Henn aus Buchen im Odenwald. Mein Vorschlag zum Stromsparen: Wir müssen in Stromüberangebotszeiten den Strom nutzen, zum Beispiel durch Heizen. Speicheröfen gab es schon vor 40 Jahren. Mit der heutigen Smart-Technik lassen die sich ohne weiteres ansteuern. Wenn dann Schwachlastzeiten sind, dann ist kein zusätzlicher Strombedarf zum Heizen mehr erforderlich.
Ärger aus Peine. Es wird ja so viel von Solidarität geredet in der EU und von den ganzen sogenannten Verbündeten. Warum verkaufen uns die USA und Norwegen denn das Flüssiggas, das Gas so teuer?
Einen schönen guten Morgen, Steffen Richter ist mein Name. Ich rufe aus Jena an. Vielmehr ist von Interesse, dieses Merit-Order-Prinzip aufzubrechen oder abzuschaffen, weil das ja eigentlich schon die Einführung dessen scheint mir Lobbyismus oder korruptionsgetrieben zu sein. Ich kann gar nicht verstehen, wie sowas jemals entstehen konnte.
Morgen, Winfried Schmidt aus Kramm-Müritz. Also ich meine, endlich Klugheit und Vernunft walten lassen und jeden Krieg beenden. Sonst bleibt nur mit Heimtrainer, Fahrrad, Dynamo, Akkus zu laden. AKWs sind im hybriden Krieg genauso gefährdet wie jede Infrastruktur.
Ja, das sind einige Hörerstimmen, die wir heute Morgen aufgenommen haben. Hörer, die sich unter unserer Telefonnummer schon heute Morgen gemeldet haben. Es gibt aber auch schon viele E-Mails, die eingetrudelt sind. Und wenn wir zum Beispiel beim Thema Sicherheit bleiben und beim Thema Streckbetrieb, da sagt zum Beispiel Jochen Hass, es dauert alles viel zu lange, bis die Maßnahmen beschlossen sind und greifen. Keiner kann sich die vielen Milliarden vorstellen, die sollen signalisieren, dass wir es schaffen. Aber inzwischen vergeht die Zeit, ohne dass für die Familien, die Personen und die für die kleinen mittleren Betriebe etwas beschlossen wird. Manfred Kienz hat uns geschrieben und er fordert: Selbstverständlich müssen die drei letzten noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke im Leistungsbetrieb weiter betrieben werden. Damit würde kostendämpfend Erdgas eingespart und die Sicherheit in puncto Versorgung erhöht. Ganz anderer Meinung Martin Kanneberg. Er schreibt per Mail: Nuklearenergie ist die schlechteste aller Lösungen. Sie ist teuer und gefährlich. Und wo kommt ein Großteil der benötigten Uranerze für die Brennstäbe her, fragt er und antwortet selbst aus Russland und sagt dann: Wie wär's denn mal mit Strom sparen? Ja, Niklas Gesenhus von den Grünen, Thema Sicherheit. Ist das für Sie ein Aspekt, weswegen auch Sie so zögerlich sind, was den verlängerten Betrieb von Atomkraftwerken betrifft?
Was heißt zögerlich? Wie gesagt, wir haben mit dem Stresstest ja einen pragmatischen Weg aufgezeigt, wie wir Netzinstabilitäten abwenden können. Also wir sind da nicht dogmatisch unterwegs, sondern gucken wirklich, was geht. Aber ich muss natürlich Vorteile und Nachteile oder auch Risiken abwägen. Und die Atomenergie ist und bleibt eine Hochrisikotechnologie. Wir sehen, dass Atomkraftwerke zur Kriegswaffe werden, in Saporischschja schreckliche Vorkommnisse. Wir haben hoffentlich noch in Erinnerung, wie eine deutsche Bundeskanzlerin mal nach dem Reaktorunglück in Fukushima gesagt hat, selbst in einem Hochtechnologieland ist das möglich. Und wir sehen eben auch, dass die Atomenergie in Deutschland auch störungsanfällig ist. Ich verweise noch mal auf ISA 2 jetzt mit der Ventilleckage, die deutlich geworden ist. ISA 2 müsste jetzt sowieso erst einmal repariert werden, um überhaupt in den Streckbetrieb gehen zu können. Und es sind so viele Dinge auch mit Blick auf die Endlagerung des hochradioaktiven Mülls, also im Prinzip der gefährlichste Abfall, den man sich so vorstellen kann. Und wir haben einfach auch eine Schutzverantwortung für das Leben und die körperliche Unversehrtheit der Menschen in Deutschland. Das ist auch im Grundgesetz festgeschrieben. Wir haben auch im Grundgesetz den Artikel, der den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen angeht. Und vor diesem Hintergrund ist es wichtig, auch in dieser Situation die Vor- und Nachteile abzuwägen. Und wir haben die Sicherheitsbefürchtung, die Sicherheitsprobleme bei den Atomkraftwerken. Und das muss klar sein. Wenn Atomkraftwerke in einen Streckbetrieb gehen, darf es keine Abstriche bei der Sicherheit geben.
Die Frage geht an Marc Helfrich von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Helfrich, Thema Sicherheit. Wir haben jetzt gerade am Wochenende erlebt, wie empfindlich die kritische Infrastruktur ist bei den Anschlägen hier auf Bahnstrecken in Deutschland. Bewegt Sie das Thema Sicherheit ähnlich, wie das ja Niklas Gesenhus macht?
Also den letzten Satz vom Kollegen Gesenhus, den unterschreibe ich. Keine Abstriche bei der Sicherheit, das ist selbstverständlich. Ansonsten komme ich in der Abwägung der Möglichkeiten, die wir haben, eben zu einer anderen Einschätzung, nämlich dass die Risiken absolut vertretbar sind im Vergleich zu den Risiken, diese Kraftwerke im Übrigen ja dann ab Frühjahr nächsten Jahres final aus dem Handlungsspielraum rauszunehmen. Also es wird ja jetzt unterstellt, dass im April nächsten Jahres die Situation dann abschließend gelöst ist, was sie natürlich nicht sein wird. Die Situation in Frankreich kennen wir nicht. Insofern berauben wir uns da auch eines Spielraums und am Ende des Tages geht es um die Energieversorgung eines Industrielandes mitten in Europa, das stabil bleiben muss in dieser Auseinandersetzung mit Russland. Und insofern komme ich da in der Abwägung einfach zu einer anderen Schlussfolgerung.
Soweit erstmal das Thema Sicherheit. Ich habe eine erste Hörerin in der Leitung und ich begrüße Frau Wey aus Suhl in Thüringen. Guten Morgen, Frau Wey.
Guten Morgen.
Frau Wey, Ihre Frage.
Also meine Frage wäre, wie soll denn gewährleistet werden, dass wir alle genug mit Energie versorgt sind, wenn wir nicht alle Ressourcen nutzen, die man eben jetzt in der Situation auch nutzen kann? Führt es nicht zu einem Zusammenbruch unserer Wirtschaft, unserer Haushalte, wenn wir nicht alle Möglichkeiten in Anspruch nehmen, die wir haben? Also das bedeutet auch, dass wir Atomkraftwerke weiterlaufen lassen oder wieder in Betrieb nehmen, dass wir auch Kohle nutzen. Ich meine, selbstverständlich sehe ich die Möglichkeit in Zukunft, diese vielleicht abzuschalten, aber wir haben doch im Moment noch keine Alternativen.
Das fragt Frau Wey. Und Frau Wey, Ihre Frage richten Sie an wen?
Würde ich jetzt Ihnen jetzt überlassen.
Dann leite ich Sie mal zunächst an Jan-Niklas Gesenhus von den Grünen weiter. Herr Gesenhus, was ist daran falsch, was Frau Wey sagt? Also kurzfristig so viele Stromerzeugungskapazitäten wie möglich im Netz zu halten, um dann möglicherweise auch einen kleinen preisdämpfenden Effekt zu haben, den Herr Mier ja vorhin beschrieben hat.
Ja, Frau Wey, ich stimme Ihnen völlig zu, dass wir alles das jetzt machen müssen, was vertretbar ist, auch aus Sicherheitssicht vertretbar ist. Wir haben ja gerade bei den Atomkraftwerken darüber gesprochen, um jetzt die Versorgungssicherheit zu sichern, auch für den Winter zu sichern und auch für den nächsten Winter zu sichern. Und ich glaube, genau das tun wir im Moment. Wir bringen den Bau von LNG-Terminals auf den Weg. Das geht sehr schnell jetzt auch im Moment. Wir nehmen wieder zusätzlich Kohlekraftwerke ans Netz, was ehrlich gesagt für mich als Grüner jetzt auch nicht dazu führt, dass ich in Jubelschreie ausbreche. Aber das ist in dieser Situation wichtig. Wir erschließen andere Quellen, was Gasimporte zum Beispiel angeht. Und wir haben ein riesiges Beschleunigungspaket für den Ausbau der erneuerbaren Energien auf den Weg gebracht. Ich glaube, mit dem Osterpaket hat Robert Habeck für die Energiewende mehr geschafft als 16 Jahre unionsgeführte Bundesregierung vorher. Von daher, genau das ist das, was wir tun. Alle Möglichkeiten, die wir haben, die aber auch aus Sicherheitssicht vertretbar sein müssen, zu ziehen und zu nutzen und das aber eben auch nochmal zusätzlich zu flankieren mit dem Netzausbau, den es dringend braucht, mit dem Ausbau auch der Windenergie auf See und auch mit den Entlastungspaketen, die wir jetzt vorgelegt haben, im letzten Entlastungspaket 70 Milliarden für die Haushalte, jetzt nochmal 200 Milliarden, gerade auch für Industrie und Gewerbe, sodass ich glaube, wir gut gerüstet sind und eben auch ich dann ein Stück weit Entwarnung geben kann, dass wir gut vorgesorgt haben, dass es eben diesen von Ihnen zitierten Zusammenbruch nicht geben wird, sowohl eben mit den Unterstützungspaketen als auch mit einem breiten Instrumentenmix, um die Energieversorgungssicherheit zu gewährleisten.
Ja, kurze Nachfrage an Frau Wey. Frau Wey, überzeugt von dieser Antwort?
Noch nicht so richtig. Also ich persönlich habe schwere Bedenken, dass wir das diesen Winter oder auch in den nächsten Wintern schaffen. Da würde ich jetzt gerade mal die Frage stellen, wann werden denn diese LNG-Terminals ans Netz gehen können? Wann wird denn dieser Ausbau der erneuerbaren Energien, das ist ja schön, aber wann werden denn die Resultate daraus erzielt sein? Oder wann haben wir denn die nötige Energie aus diesen Ressourcen?
Ja, also einige Dinge, die ich jetzt gerade beschrieben habe, tun wir ja sofort. Zum Beispiel, dass eben mehr Kohlekraft auch wieder ans Netz geht. Also das wirkt jetzt ganz unmittelbar. Ein anderer Hörer hat vorhin auf die Einsparung, auf Effizienz verwiesen. Auch das wirkt jetzt unmittelbar. Was die Zulieferung von LNG ans Netz geht, gehe ich davon aus, dass wir bereits im Winter soweit sein werden mit den schwimmenden LNG-Terminals. Und was wir natürlich parallel tun, ist, dass wir ganz schnell alles dafür tun, die Windenergie, die Solarenergie schneller auszubauen. Ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn auch die ein oder andere unionsgeführte Landesregierung uns da mehr unterstützt. Aber viele dieser Maßnahmen, wie gesagt, wirken jetzt sofort, andere wirken mittelfristig und andere dann eben auch in der längeren Frist. Aber es ist nicht so, dass wir das auf die Zukunft abschieben, sondern wir handeln jetzt und wir handeln jetzt sehr konkret.
Kurze Frage an Dr. Matthias Mier in München. Die Leitung steht wieder zu ihm. Würden Sie das auch so sehen, dass die kurzfristigen Maßnahmen im Moment auch schon einen Effekt haben?
Ja, würde ich auf jeden Fall sehen. Und wenn Sie mich jetzt nicht gefragt hätten, hätte ich mich auf jeden Fall noch gerne eingemischt, weil ich glaube, wir unterliegen oder auch gerade in den Medien und was bei den Leuten ankommt, schon ein Missverständnis. Ich sehe nicht, dass der Strom ausgeht in diesem Winter in Deutschland, egal ob die Atomkraftwerke laufen oder nicht. Man hat da Maßnahmen, also die Bundesnetzagentur sitzt da am Informationshebel, würde ich sagen, und kommuniziert mit dem Ministerium recht intensiv. Dann wird halt Gas eingespart, indem halt große Gasverbraucher abgeschaltet werden. Dann können die Gaskraftwerke weiterlaufen und dann haben wir Strom. Dann haben die Leute genug zum Heizen. Ich glaube, der Winter, man sollte sich da jetzt nicht die Apokalypse vorstellen. Wir kommen da durch. Das ist das, was die Leute meines Erachtens kommunizieren auch. Aber es kommt leider nicht an. Mhm. Die Frage, die man sich meines Erachtens erstellen muss, wie geht's ab April weiter?
Unser Thema heute: Streckbetrieb, Laufzeitverlängerung, Kohlestrom, was hilft gegen hohe Strompreise? Und im Studio zugeschaltet sind Jan-Niklas Gesenhus, umweltpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, Marc Helfrich, energiepolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion und Dr. Matthias Mier vom IFO-Institut in München. Ja, ein Teil unserer Hörer mutmaßt, dass auch beim Thema Laufzeitverlängerung irgendwie mehr im Busch sein könnte, um es mal so auszudrücken. Da ist Georg Roth. Er hat uns gemailt: Auch als Grünen-Wähler unterstütze ich den Streckbetrieb von 2 Atomkraftwerken, allerdings nur so lange, bis das nicht mehr nötig ist. Einen Ausstieg vom Atomausstieg darf es nicht geben. Ein WhatsApp-Hörer, dessen Namen leider nicht dabei steht, er sagt es oder er vermutet, es geht hier anscheinend gar nicht um die Ausnutzung der letzten Produktionsreserven für Atomkraftwerken, sondern um einen Wiedereinstieg in die Stromproduktion von Atommeilern. Und dabei habe man doch nach 50 Jahren intensiver Suche nach einem Endlager immer noch nichts gefunden, wo man den Atommüll lagern könnte. Und Dr. Angela Graf hat uns gemailt. Sie sagt, CDU und FDP behaupten, die Mehrheit der Bevölkerung verlange nach Atomkraft angesichts der so knappen Ressourcen. Und damit schürten sie Angst vor kalten Wohnungen, reden die Risiken der Atomtechnologie klein und bedienen die Lobby der Energiekonzerne. Ja, Marc Helfrich wollte ich jetzt ansprechen, den energiepolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Was sagen Sie zu solchen Sorgen unserer Hörer, dass da möglicherweise mehr im Busch sein könnte als nur eine Laufzeitverlängerung um ein paar Monate?
Also diese Sorge kann ich denjenigen nehmen, die dort sich bei Ihnen geäußert haben. Das ist kein Ausstieg vom Ausstieg. Wir haben da sehr, sehr klaren Kurs auch gehalten in den letzten Jahren. Und wir erleben eben jetzt eine besondere Situation, die uns da einfach zum Handeln auch zwingt. Das hat auch eine europäische Komponente. Möge sich nur mal vorstellen, es wäre andersherum. Frankreich hätte vor 11 Jahren beschlossen, Kernkraftwerke stillzulegen. Wir hätten eine Strommangellage und die Franzosen würden uns mitteilen, tut uns leid. Das ist innenpolitisch halt eine Diskussion, die haben wir mal so geführt und das muss jetzt durchgezogen werden. Also das ist keine Rolle rückwärts, das ist keine Renaissance der Kernenergie bei CDU, CSU, sondern schlicht und ergreifend ein Handeln in einer Krisenlage, das wir einfordern.
Herr Gesenhus, kaufen Sie das Ihrem Kollegen Helfrich ab?
Nein, überhaupt nicht. Und wir haben ja auch gegenteilige Aussagen gehört. Also es geht ja um Forderungen, Atomkraftwerke noch mehrere Jahre weiterlaufen zu lassen. Der negative Höhepunkt war die Forderung von Andreas Scheuer, ich glaube irgendwie 3+3+3, 3 Atomkraftwerke zurückholen, 3 weiterlaufen lassen und so weiter. Also ich kann da nur mit dem Kopf drüber schütteln. Also Eine Neubeschaffung von Brennelementen, eine echte Laufzeitverlängerung, die schließt sich aus meiner Sicht ganz klar aus wegen der großen Sicherheitsbedenken, weil Atomkraftwerke nachgewiesenermaßen auch risikohaft sind. Wir kennen die Störfälle, wir kennen die Katastrophen. Atomkraftwerke sind unzuverlässig. Herr Helfferich hat gerade Frankreich angesprochen. Ja, warum ist Frankreich in dieser Situation? Weil die Hälfte der Atomkraftwerke nicht funktioniert. Und Atomkraft ist eben auf Dauer auch keine nachhaltige Technologie und keine ökologische Technologie, wenn man bedenkt, die hohen menschenrechtlichen Folgen und Umweltfolgen beim Abbau des Urans bis hin dann zur Endlagerung über Hunderttausende von Jahren, die auch zusätzlich nochmal extrem teuer ist. Und vor diesem Hintergrund schließt sich eine Laufzeitverlängerung aus meiner Sicht klar aus. Das hat ja auch ein Hörer gesagt, ein Ausstieg aus dem Ausstieg darf es nicht geben. Und das, was ich von der Union höre, geht tatsächlich eher in eine andere Richtung, dass diese Sicherheitsbedenken und auch diese großen ökologischen Bedenken einfach mal weggewischt werden und man dann irgendwie versucht, politische Geländegewinne zu erzielen. Vielleicht auch, um ein Stück weit davon abzulenken, dass vieles bei der Energiewende in den letzten Jahren überhaupt nicht vorangekommen ist, weil wenn wir beim Ausbau der Erneuerbaren schneller vorangekommen wären, dann wären wir jetzt gar nicht in dieser missligen Lage.
Ja, Herr Helfrich von der CDU, man merkt, man glaubt es der Union nicht so richtig.
Herr Kesenhus darf es mir auch nicht glauben, verzeihen Sie mir diese Bemerkung.
Ja, aber trotzdem die Frage, die Union spricht mit mehreren Stimmen. Das heißt, das Spektrum
also
reicht
Scheuer
von
spricht,
Ihnen,
Herr Helfrich. Herr Scheuer spricht hier nicht für die CDU-CSU. Er ist weder fachlich an der Stelle zuständig, noch deckt sich das, was er dort geäußert hat, mit Beschlüssen bei uns. Wir haben gefordert, tatsächlich bis Ende 2024 die drei Kraftwerke laufen zu lassen. Und das vor dem Hintergrund, dass wir der Überzeugung sind, dass wir tatsächlich neue Brennelemente brauchen. Weil ich weiß nicht, wo Herr Habeck und Herr Gesenhus die Sicherheit nehmen, dass im April 2023 diese Krise beendet ist und man sich sozusagen dieses Puffers berauben sollte. Wir haben dort einfach eine andere Einschätzung. Das ist aber eben nicht die Renaissance der Kernenergie, dass wir sagen, wir wollen jetzt dauerhaft weiter in der Kernenergie verbleiben, sondern tatsächlich die Erneuerbaren ausbauen. Und das bringt mich zu einem Punkt, den ich hier auch noch machen möchte. Häufig werden uns Lösungen angeboten, die eben in der kurzen Frist keine Wirkung entfalten können. Das spricht nicht dagegen, das trotzdem zu tun. Aber wenn ich über neue Gaskraftwerke H2 Ready spreche, wenn ich über den Ausbau der Erneuerbaren spreche, dann reden wir über einen Zeithorizont 3 Jahre plus, selbst wenn alles schnell läuft. Und diese Lücke zwischen jetzt und diesem Zeitpunkt, wo das wirkt, die zu betrachten, das ist verantwortungsvolle Politik.
Ja, jetzt etwas zu tun.
Da würde ich mich auch ganz gerne nochmal ganz kurz einmischen.
Ja, Herr Mier.
Genau, also ich kann da nur zustimmen. Also alles, was wir jetzt beschließen, hat einfach einen Zeitlag. Also das mit den LNG-Terminals geht jetzt schnell. Ja, das ist wahrscheinlich die schnellste Lösung, die man machen kann. Wenn man Windprojektentwickler fragt, wie lange braucht es, um ein Windrad in Deutschland aufzustellen, es dauert 5 Jahre. Ja, also, und das ist ein Fast-Track-Prozess ohne große Probleme. Das heißt, wir haben da einfach Zeitprobleme. Und jetzt hier zu versuchen, irgendwie bei der Atomkraft mit sachlichen Argumenten zu kommen, am Ende entscheidet es immer die Ideologie. Am Ende entscheidet es, wie ich Risiken wahrnehme, wie ich Risiken rechne. Ganz sicher ist es nie, das hat uns Japan gezeigt, Fukushima. Wirtschaftlich ist es, wenn das Atomkraftwerk erstmal gebaut ist, dann ist es billig. Aber niemand hat in den letzten Jahren privat, also kein privater Investor hat ein Atomkraftwerk gebaut. Es geht nie, es wird nie wieder in den nächsten Jahren darum gehen, ein Atomkraftwerk auf Basis von privaten also Gewinnen zu bauen. Ja, das wird kein privater Investor tun. Das heißt, es geht eh immer nur um die Existierenden und dann geht es immer darum, wie ich Risiken einschätze, wie ich das mache. Und wenn man mich fragt, ob ich lieber die rostigen Franzosen laufen lassen würde oder die Deutschen, die sehr gut gewartet werden, auch ihre Probleme haben, auch älter werden, aber noch lange nicht über ihrer wirtschaftlichen Lebenszeit sind, wie ein Großteil der Französischen, dann würde ich sagen, lass die einfach mal weiterlaufen. Ja, und dann ist es im April, kann man das alles neu evaluieren. Und das wurde meines Erachtens ja auch quasi vorgeschlagen. Die Option gibt es, die Dinger weiterlaufen zu lassen, 2 von 3. Und wenn wir im April sehen, dass die LNG-Terminals nicht stehen, dann muss man halt das vielleicht im April nochmal aufrollen. Ich glaube aber, sobald die LNG-Terminals stehen,
dann löst sich das Problem auch der Atomkraft auf.
Das werden wir dann im Frühjahr sehen. Ich würde jetzt gerne den nächsten Hörer reinnehmen, meine Herren, einfach weil wir eine Sendung mit Hörerbeteiligung sind. Und in der Leitung wartet seit einigen Minuten Herr Stehling aus Berlin. Guten Tag, Herr Stehling.
Guten Tag, können Sie mich hören?
Ja, wir hören Sie sehr gut. Ihr Anliegen?
Prima. Ja, also ich meine, wir sind, wo wir sind, weil wir jahrelang alles auf später verschoben haben. Stromtrassen, Wasserstofftechnologie, Wasserstoffinfrastruktur wurde alles nicht gebaut. Das Gas war billiger und es kostet halt alles Geld, klar. Aber das mit dem später, das hören die Grünen seit ihrer Gründung. Wenn wir jetzt handeln, dann kicken wir uns aus den Industrienationen und später geht alles irgendwann. Und die Grünen sollen ja angeblich ideologiezentriert handeln, aber mittlerweile hatten wir Kyrill, wir hatten die Oderflut, wir hatten das Ahrtal, Jahrhundertsummer gehäuft. Es ist alles nicht monokausal beweisbar und dem Klimawandel zuordnenbar, aber wie viel Blindheit wollen wir uns denn noch leisten? Also einen verbrauchten Akku, den können Sie nothalber im Garten verbuddeln, der tut Ihnen nichts, aber Atommüll will keiner im Garten haben. Auch nicht im Nachbarsgarten, auch nicht 20 Kilometer entfernt. Wir müssen halt jetzt handeln, auch wenn es was kostet. Ist halt jetzt ein bisschen tragisch, wenn uns die Russen dazu zwingen, aber das löst alles nicht das Grundproblem. Das heißt, handeln, machen, tun und ausbauen.
Handeln, machen, tun und ausbauen, sagt Herr Stehling. In der anderen Leitung wartet Frau Bieberstein aus Nordhessen. Guten Tag, Frau Bieberstein.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Nehmen wir Ihr Anliegen gleich mit.
Ja, genau. Für mich ist ein bisschen untergegangen, diese Thematik. Ja, es geht darum, der Preis würde das schon richten, der Markt würde den Preis richten. Aber die Frage ist ja, wie sich der Strompreis bildet und dass das irgendwie auch nicht so richtig thematisiert wurde bis dato, dass es ja einen Zusammenhang zwischen dem Gaspreis und dem Strompreis gibt, der für mich als Laie nicht verständlich ist und nicht nachvollziehbar ist. Also, ja.
Ja, da haben wir schon zwei Punkte. Also der eine Hörer sagt, handeln bitte jetzt und nicht immer alles auf die lange Bank schieben. Und Sie, Frau Bieberstein, Sie möchten gerne wissen, was ist da eigentlich los am Strommarkt, dass eben die teuren Gaskraftwerke am Schluss im Moment den Strompreis gewissermaßen diktieren, kann man fast sagen. Bleiben wir beim ersten Thema, handeln sofort. Herr Helfrich von der CDU, was müsste denn außer diesem Streckbetrieb sofort passieren oder könnte noch mehr passieren, könnte die Ampel noch mehr tun?
Also die Ampel hat jetzt ja im Rahmen des Osterpakets durchaus im Bereich der erneuerbaren Energien dann für eine Beschleunigung gesorgt. Und wir müssen erstmal schauen, dass das tatsächlich in die Umsetzung kommt. Wo wir, glaube ich, nach wie vor eine große Leerstelle haben, ist das Thema Netzausbau. Ich werbe seit Jahren dafür, dass wir mit sogenannten Maßnahmegesetzen große Stromleitungen in Deutschland bauen. Das machen wir im Bereich anderer Infrastrukturen. Die Dänen machen das sehr, sehr erfolgreich. Nicht mit einem langwierigen Verwaltungsverfahren, wie wir das in Deutschland klassischerweise machen. Weil wenn man sich mal anguckt, wie lange es noch braucht, um nur Südlink mal als eine symbolische Leitung zu nennen, also die Hauptversorgungstrasse, die den erneuerbaren Strom aus dem Norden nach Süden bringen soll, dann ist das einfach zu langsam. Und ein weiteres Thema ist vorhin auch schon von einem Hörer angesprochen worden. Das ist das ganze Thema der Flexibilität, also wie ich es hinbekomme, dass ich Stromverbräuche dorthin verlagere, wo ich eine große Produktion habe, aber eben auch in Zeiten, wo eine geringere Produktion ist, dann auch Anreize habe, Strom einzusparen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich eben im Wesentlichen auf volatile Energien setze. Und zum Thema des Strommarktdesigns, also wie kann es eigentlich sein, dass ein hoher Gaspreis den Strommarkt, ich sage mal, kontaminiert im Sinne von 10%, 15% sind Gasverstromung, aber 100% sind anschließend
der Preis.
Sind sozusagen im Preis dann erhöht. Das ist in der Tat etwas, was bis dato gut funktioniert hat, aber was jetzt eben, weil einfach die Voraussetzungen für das Marktdesign sich geändert haben, nicht mehr passt. Und ich würde mir da tatsächlich bei dem Thema mehr Geschwindigkeit wünschen. Ehrlicherweise muss das in Europa passieren. Sonst passiert das, was den Spaniern passiert ist. Die haben ja versucht, national entgegenzuwirken, haben den Gaspreis im Rahmen der Gasverstromung künstlich gedeckelt und haben im Ergebnis gesehen, dass noch mehr Gasstrom nachgefragt wurde. Also das muss europäisch passieren und zwar vor der großen Diskussion zum Strommarktdesign. Die ist erforderlich, die wird aber Monate in Anspruch nehmen und die Zeit haben wir schlicht und ergreifend nicht. Also wir müssen diesen Spillover von der Gaskrise auf den Strommarkt, den müssen wir kurzfristig unterbinden.
Herr Mier, Eber vom IFO-Institut, wenn wir uns den deutschen Strommix im letzten Jahr anschauen, dann haben wir etwa 12,6% Anteil Gas gehabt, also Strom, der aus Gaskraftwerken kam. Nun ist ja immer das Argument, wenn wir zum Beispiel Atomkraftwerke länger laufen lassen oder vielleicht sogar stillgelegte wieder ans Netz nehmen, wohlgemerkt konjunktiv, dann rücken die gewissermaßen vor die Gaskraftwerke, die im Moment sehr teuer produzieren, weil das Gas ebenso sehr teuer geworden ist. Würde es denn überhaupt gehen, die teuren Gaskraftwerke am hinteren Ende des Marktes, um es mal so auszudrücken, aus dem Markt zu drängen, wenn man vorne am Anfang des Marktes andere Produktionskapazitäten davor wieder ans Laufen bringt? Also zum Beispiel die Atomkraftwerke länger laufen lässt, aber ja, was jetzt ja auch passieren wird, einige Kohlekraftwerke aus der Reserve zurückholt und die jetzt wieder Strom produzieren lässt.
Das ist genau die richtige Frage. Und da ist meines Erachtens noch am meisten Unwissen drin. Also es gibt eine unglaublich gute Seite, die heißt energy-charts.de oder .info oder .de, das kann jeder mal googeln. Da kann man sich mal Lastgänge angucken von Technologien, Nachfrage, Preise. Das wird von der Fraunhofer Gesellschaft im Endeffekt zur Verfügung gestellt. Und da sieht man Folgendes. Atomkraft läuft durch. Also Atomkraft ist aktuell, wie sie gefahren wird und auch schon immer gefahren wurde, verändert die Erzeugung nicht im Hinblick auf, wie viel erneuerbare Energien zur Verfügung stehen und auch nicht im Hinblick, ob die Nachfrage hoch oder niedrig ist. Die Lastgänge zeigen aber auch, dass Steinkohle das kann. Ja. Braunkohle mit Abstrichen, aber Steinkohle kann das und Steinkohle macht das tatsächlich auch so. Es gibt jetzt tatsächlich so manchmal so interessante Tage, da ist nur noch so ein Gasnutzung im Netz, die halt eigentlich auch Wärme erzeugt und deswegen drin ist und sonst werden keine Gaskraftwerke mehr benutzt. Das heißt, in der Theorie und in der aktuellen Situation mit den aktuellen Anteilen erneuerbaren Energien kann Steinkohle hervorragend Gaskraftwerke ersetzen, wohingegen das die Atomkraft nicht machen würde. Die Atomkraft würde vielleicht eher Braunkohlekraftwerke ersetzen, weil die halt ein ähnliches Kostenprofil haben, eine ähnliche Reaktionsfähigkeit, eine ähnliche Möglichkeit, sich abzuschalten und dann wieder hochzufahren. Also das können die Atomkraftwerke quasi sowieso nicht abschalten und wieder einfach hochfahren. Und deswegen würde ich halt sagen, Atomkraft ist halt kein Substitut, aber Kohlekraft in begrenztem Maße ist ein Substitut für Gas.
Ja, in diese Richtung, Thema Preisbildung am Strommarkt und wer kann da wen ersetzen, geht auch die Frage von Wolfgang Daub, der uns eine Mail geschrieben hat. Auch er sagt, das primäre Problem sei die Art, wie bei uns der Strompreis ermittelt würde. Also eben diese Merit Order, dass immer das teuerste Kraftwerk am Ende den Strompreis bestimmt, in dem Fall eben Gaskraftwerke, das sei das Problem. Helfrich von der CDU-CSU, das entkräftet ja im Grunde so ein bisschen Ihr Argument, dass man sagt, wir bringen jetzt erstmal Atomkraftwerke ans Laufen oder halten sie am Netz, weil das dann den Strompreis entsprechend dämpfen würde.
Naja, beides tun. Also das eine ist ein Angebot auf den Markt bringen, um Märkte zu beruhigen. Das andere ist natürlich das spezifische Thema der Gasverstromung. Und dort kann ich nur noch mal sagen, wir müssen vor der großen Strommarkt-Design-Diskussion die, ich sage mal, Kapselung der hohen Gaskosten im Strommarkt hinbekommen. Das kann man natürlich auch durch entsprechende Eingriffe in das System. Wie gesagt, die Spanier haben es national versucht und da gab es eben das Problem, dass wir keinen nationalen Strommarkt mehr haben, auf dem ich das eben für allein machen kann. Dem Grunde nach war der Ansatz aber sehr, sehr nachvollziehbar, den die Spanier dort angewendet haben und auf europäischer Ebene müsste sich das entsprechend machen lassen. Natürlich habe ich dann für 10 oder 15% meiner Produktion, also Stromproduktion, einen höheren Preis. Den muss ich auch im System natürlich irgendwo tragen oder aus öffentlichen Haushalten tragen, wenn ich das subventioniere. Aber ich habe dann eben 85-90% des Stroms, die nicht sozusagen künstlich überteuert sind. Und das ist natürlich dann ein gewaltiger Hebel für den Strompreis.
Gut, soweit das Thema Strompreise. Ein weiterer Hörer ist in der Leitung, und zwar Herr Ritscher aus Sachsen. Guten Tag, Herr Ritscher.
Ja, guten Tag in die Runde.
Ihr Anliegen, bitteschön.
Ja, folgendes. Ich hätte da eine Frage zu den Gaslieferungen, also Flüssiggaslieferungen. Ich habe gehört oder in den Medien gelesen, dass mittlerweile die Gaslieferungen aus den USA einen erheblichen Anteil ausmachen sollen. Also ich habe gehört von 50%. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß in der Runde. Machen wir uns da nicht wiederum abhängig von einem Land? Und wenn wir das jetzt nicht aus den USA so in dieser Form annehmen möchten oder wollen und andere Länder mit einbeziehen, dann geht es doch auch um Länder, wo wir selbst sagen, dass es da problematisch ist mit Menschenrechten und so weiter. Also ich spreche da mal Katar an und so, Saudi-Arabien. Da hätte ich so meine Bedenken, dass wir da noch Länder unterstützen oder Regierungen unterstützen, die jetzt nicht in unserem Sinn Demokratien umsetzen.
Ja, es klingt so ein bisschen, man kommt vom Regen in die Traufe, um es mal so auszudrücken, Herr Ritscher. Vielleicht mag ja Niklas Gesenhus da was zu sagen.
Also zunächst einmal würde ich zurückweisen, ich glaube, so habe ich Sie auch nicht verstanden, aber wir dürfen da nicht den Fehler machen zu sagen, jetzt kriegen wir Gas aus den USA und ist es nicht genauso schlimm. Einfach, dass wir die Verhältnisse mal klar haben. Warum haben wir denn diese Preisexplosion? Das ist eine fossilgetriebene Inflation, die daher kommt, dass Russland die Ukraine angegriffen hat und wir infolgedessen radikal unsere fossilen Importe aus Russland runtergefahren haben. Und das zeigt einen Fehler der vergangenen Jahre, dass wir uns eben so dramatisch abhängig gemacht haben. Und deswegen ist es jetzt richtig, die Beschaffung auf mehrere Füße zu stellen, auf mehrere Säulen zu stellen, mit unterschiedlichen Partnern zusammenzuarbeiten, aus unterschiedlichen Ländern Gas zu beziehen. Daran arbeiten wir im Moment unter Hochdruck. Aber richtig ist natürlich auch, dass wir langfristig insgesamt aus den fossilen Energien aussteigen müssen. Es ist angesprochen worden, die Menschenrechtslage, die Umweltsituation in den Abbauländern zeigt uns das auch nochmal sehr deutlich auf. Aber für diese Zeit, wo wir eben noch drauf angewiesen sind, ist es erstmal wichtig, uns nicht mehr von einem Land so abhängig zu machen. Daran arbeiten wir und dann eben mittel- und langfristig dahin zu kommen, die Erneuerbaren so schnell auszubauen, dass wir eben gar nicht mehr in diesem Maße auf fossile Importe angewiesen sind.
Heißt aber, Herr Gesenhus, wenn ich Herrn Ritscher richtig verstehe, bis dahin müssten wir dann in Zweifel in Kauf nehmen, dass wir mit schwierigen Lieferländern es zu tun haben, wie zum Beispiel Katar oder vielleicht auch dem Iran, der ja auch über große Gasvorkommen verfügt, nur als Beispiel jetzt genannt.
Das muss man ehrlich so anerkennen. Das ist so, dass eben die Länder, die uns zum Beispiel mit Gas beliefern können, teilweise Länder sind, die nicht unseren Vorstellungen entsprechen von Menschenrechten, von Demokratie. Wir haben auch andere Länder, mit denen wir eng zusammenarbeiten, wie beispielsweise die skandinavischen Länder oder eben die Vereinigten Staaten oder Kanada. Deswegen legen wir ja auch da ganz stark den Fokus drauf. Aber es soll sich doch mal bitte keiner der Illusion hingeben, dass Importe von Gas, Kohle oder Öl von irgendwoher ökologisch und sozial zum Nullkostentarif zu bekommen sind. Das sind einfach Energieträger, die sind mit massiver Umweltzerstörung verbunden, die sind an vielen Stellen auch mit Menschenrechtsverletzungen verbunden. Und ist sicherlich das richtig zu sagen, wenn wir nicht mehr aus Russland importieren, gucken wir, dass wir nicht aus Ländern importieren, wo auch eine menschenrechtlich total schlimme Lage herrscht. Und wir versuchen eben uns auf Länder zu konzentrieren, die unsere Werte teilen, das ist ja völlig klar. Aber wenn es einem wirklich darum geht, diese massiven Umweltfolgen und diese massiven sozialen Folgen abzuwehren, dann gibt es einen Weg und der heißt raus aus den fossilen Energieträgern.
Sagt ja Niklas Gesenhus von den Grünen. Herr Matthias Mier vom IFO-Institut, ganz kurz noch die Frage, was unseren Hörer Herrn Ritscher aus Sachsen gerade auch umtrieb, ist, machen wir uns nicht von anderen Ländern dann abhängig? Wie sehen Sie das?
Genau, also wir machen uns natürlich von anderen Ländern abhängig, aber ich habe jetzt auch gerade nochmal parallel nachgeguckt. Also im August 2022 kamen 38% aus Norwegen, 24% aus den Niederlanden. Und wenn man mich fragt, ob ich mich von Norwegen und den Niederlanden abhängig machen will, dann sage ich ja, gerne. Vielleicht nicht von Russland, nicht von Aserbaidschan, nicht von der Türkei und vielleicht nicht von Katar. Aber die Norweger und die Niederländer, ja okay, das würde ich kaufen. Also die haben auch keine Menschenrechtsproblematiken. Und wenn die USA dazukommt, wenn die USA aber in den letzten, also seit dem Zweiten Weltkrieg unser militärischer Schutzschild, also wenn ich sage, die beschützen uns seit ungefähr 75 Jahren, dann würde ich auch das Gas von denen kaufen. Also das sehe ich komplett unproblematisch. Aber ich stimme natürlich auch zu dem Herrn Gesenhus, dass langfristig gesehen sind wir nur auf der sicheren Seite, wenn wir das alles selber machen können.
Dr. Matthias Mier von Münchner IFO-Institut. Ja, und die Fragen und die Anregungen und die Debattenbeiträge trudeln munter bei uns ein. Wir wollen mal eine herausnehmen und ich würde da einen Gedanken aufgreifen, den Matthias Mier vorhin vor den Nachrichten gebracht hat. Nämlich er sagte, dass die Atomkraftwerke eher wenig das Gas ersetzen können, weil sie durchlaufen. Aber bei Kohlekraftwerke könnte man so etwas schon beobachten. Und da fragt jetzt zum Beispiel Carsten Strohkamp, warum soll es denn um Himmels Willen sinnvoller sein, ein Kohlekraftwerk am Netz zu lassen bzw. wieder ans Netz zu nehmen, wenn doch ein Atomkraftwerk in puncto CO2-Ausstoß viel umweltfreundlicher ist? Ja, das ist eine Frage, die geht sowohl an Herrn Mier wie auch an Herrn Gesenhus. Was sagen denn die beiden Herren dazu?
Also ich würde vielleicht anfangen, Herr Mier? Weil ich es ja auch gesagt habe.
Ja.
Und ich betone es nochmal, ich meine, das ist eine Frage der Ideologie, die man hat. Also entweder ich werte als schlimmer kurzfristig, was ich mit der Atomkraft mache, was ein Problem ist, was mich noch tausende Jahre begleitet. Oder ich werte kurzfristig schlimmer, was ich mit dem Klima mache. Ja, und das ist eine Sache, die mich wahrscheinlich nur noch 100 bis 300 Jahre begleitet. Ja, also in 300 Jahren wird das Klima geregelt sein, aber den Atommüll wird es in 300 Jahren immer noch geben. Und der wird immer noch ziemlich heftig strahlen und mit allen seinen Effekten. Und das ist eine Frage, die man sich halt stellen muss, was ist mir wichtiger, ja, das Klima oder die langfristigen Atommüllfragen. Und dann will ich auch nochmal ganz klar sagen, über was reden wir denn hier? Also wir reden hier um einen Mehrausstoß. Kann man jetzt gucken, wie man guckt, aber wenn wir jetzt so viel Kohlekraftwerke, wie es geht, ans Netz nehmen, dann reden wir von einem Mehrausstoß vielleicht in Deutschland oder auch vielleicht in der EU von 200 bis, also in Deutschland von 200 Millionen Tonnen und in der EU von 400 Millionen Tonnen. Das ist marginal, wenn ich mir den weltweiten CO2-Ausstoß angucke. Das heißt, damit wird das Klima nicht gerettet. Das muss man sich auch einfach sagen. Also das Klima wird dadurch, dass wir jetzt ein Kohlekraftwerk laufen lassen oder nicht, wird das Klima nicht gerettet oder zerstört.
Jan-Likas Gesenhus von den Grünen in Berlin zugeschaltet. Ähnliche Sicht der Dinge?
Ich kann das nicht vergleichen, Atom und Kohle so eins zu eins. Das ist vorhin in den Ausführungen von Herrn Mier auch schon deutlich geworden, was die jeweilige Rolle am Strommarkt angeht. Und deswegen haben wir ja auch das Bundeswirtschaftsministerium gebeten, das einmal sehr genau durchzurechnen. Was hilft denn wofür? Und da ist es eben nicht so, dass Atomkraftwerke einfach mal diese Lücke füllen könnten, die wir brauchen, um die Netzstabilität zur Verfügung zu stellen. Dafür braucht es eben leider auch Kohle, auch wegen der Eigenschaften der Kohlekraftwerke. Die Flexibilität bei der Steinkohle zum Beispiel ist angesprochen worden und auch was die Kapazitäten angeht. Also man darf das nicht miteinander verwechseln. Es geht bei Kohle um die Versorgungssicherheit, bei den Atomkraftwerken geht es um die Netzstabilität, insbesondere im Süden Deutschlands, weil eben die Netze in den letzten Jahren nicht ausreichend ausgebaut worden sind und deswegen eben wir möglicherweise in einem Extremszenario die Situation haben könnten, dass im Süden der Republik Netzinstabilitäten auftreten könnten und dann kann es sein, dass die Atomkraftwerke dabei helfen. Das ist aber was völlig anderes als das, was im Moment mit den Kohlekraftwerken geschieht, die wir im Moment ans Netz nehmen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dass das aus klimapolitischer Sicht nicht schön ist, das habe ich auch vorhin schon zum Ausdruck gebracht. Das bringt mich nicht zum Jubeln. Das ist hart, das ist bitter. Wie gesagt, wir hätten deutlich weiter sein können beim Ausbau der Erneuerbaren, dann hätten wir diese Situation nicht. Aber es hilft ja jetzt nichts, hilft auch nichts, da rum zu lamentieren, sondern man muss jetzt die Lösung anbieten, die es jetzt braucht. Dazu gehört leider eben in dieser Situation auch Kohle. Und ich bin dann bereit, das auch zu akzeptieren, wenn wir gleichzeitig beim Klimaschutz keine Abstriche machen. Ich glaube, der Herr Stehling hatte das vorher mal angesprochen, die weitere Eskalation der Klimakrise. Deswegen ist es zum Beispiel ein gutes Signal, dass im Rheinischen Revier jetzt der Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen wird. Und ich erwarte auch von allen Ressorts in der Bundesregierung, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Wir können nur dann kurzfristig mehr Kohle verbrennen, wenn wir mittelfristig dafür sorgen, dass wir unsere Klimaziele weiterhin erreichen. Und dafür braucht es Anstrengungen nicht nur im Energiebereich, auch im Bereich Landwirtschaft und Natur, im Bereich Verkehr, im Bereich Gebäude und Wärme. Und da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Nur dann kann man das vorübergehend akzeptieren, wenn wir eben unsere Klimaziele damit nicht aufs Spiel setzen.
Marc Helfrich, energiepolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Sie haben das jetzt gehört und da war ja so eine kleine Spitze schon durchaus drin gegen die Union. Die hat, in dem Ergebnis auch sagte, naja, wir haben auch ziemlich viel Zeit verloren in den letzten Jahren, was Ausbau von Netzen betrifft, Ausbau der Erneuerbaren. Das schreibt uns auch ein Hörer, Helge Wetzel. Er sagt, wäre die deutsche Stromversorgung bereits vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt, stünden wir jetzt nicht vor diesem Problem. Also er gemeint natürlich das Versorgungsproblem, aber auch das Preisproblem. Muss sich nicht die Union da doch den ein oder anderen dicken Schuh anziehen?
Also Sie wissen ja, dass Sie mit einem Schleswig-Holsteiner telefonieren, der eben auch ein CDU-Parteibuch hat. Und wenn alle so wie Schleswig-Holstein gearbeitet hätten in Deutschland, wenn alle in Deutschland so gearbeitet hätten wie in Schleswig-Holstein, dann hätten wir eine ganz andere Republik. Also es ist auch eine ganz starke geografische Komponente da drin. Mein Vorschlag, Maßnahmegesetze bei den Übertragungsnetzen zu machen im Bereich Strom, hat zum Beispiel auch keine Unterstützung der Grünen gefunden. Und wir hätten in der letzten Legislaturperiode auch die Ausschreibungsmengen verzehnfachen können, wenn in den Bundesländern keine Flächen ausgewiesen werden als Windeignungsflächen, dann können sie auch keine Projekte machen. Und wir haben dann auch ein Thema gehabt, wo bei den Grünen also auch die Frage zwischen Klimaschutz und Artenschutz lange Zeit, ich sage mal, in einem Waffenstillstand geendet hat, den aber kein Ergebnis gebracht hat. Also auch da die Frage, wo ist, welche Prioritäten hat man oder welche Kompromisse ist man auch bereit, dort einzugehen. Das ist natürlich jetzt, wo die Grünen in der Regierungsverantwortung sind, werden diese Fragen kommen hoch und werden dann auch beantwortet. Das ist auch gut so. Aber ich glaube, dass diese Zusammenfassung, also die Union hat den Ausbau der Erneuerbaren verbockt, einfach einer näheren Betrachtung nicht standhält.
Herr Gess, darf ich kurz darauf reagieren? Ja. Weil an einer Stelle würde ich Herrn Helfrich nämlich recht geben, dass nämlich gerade in Schleswig-Holstein vieles in die richtige Richtung gegangen ist bei der Energiewende. Das stimmt. Ich glaube, wir wären deutlich weiter, wenn wir insgesamt in Deutschland schneller vorangekommen wären. Und da ist es aber nun mal leider, und das gehört dann auch zur Ehrlichkeit dazu, dass eben andere Landesregierungen das nicht so gesehen haben, dass die bayerische Staatsregierung beispielsweise oder auch Nordrhein-Westfalen lange auf Abstandsgebote für Windenergieanlagen gesetzt haben, die zum Beispiel den Ausbau der Windenergie behindert haben. Was richtig ist, dass wir an verschiedenen Stellen unbedingt jetzt ein Turbo brauchten für den Ausbau der Erneuerbaren. Wir haben zum Beispiel jetzt auch mit dem neuen Bundesnaturschutzgesetz einen Weg aufgezeigt. Durchaus auch wieder ein Kompromiss zwischen Artenschutz und Klimaschutz. Das ist auch nicht immer ganz einfach, aber auch da würde ich ihm recht geben. Das sind dann Entscheidungen, die gilt es dann in der Regierung zu treffen. Das ist jetzt passiert. Wir haben mit den verschiedenen Gesetzen im Osterpaket jetzt auch vorgelegt, dass eben die Flächenbeitragswerte auch für die Windenergie erreicht werden müssen und erneuerbare Energien im überragenden öffentlichen Interesse sind. Und vielleicht hilft es jetzt auch gar nicht so weiter, immer nur zurückzugucken und zu gucken, wer hat jetzt was gemacht, sondern einfach zusammen auch zu gucken, auch Bund und Länder gemeinsam, da gibt es ja unterschiedliche Konstellationen auch in den Ländern, wie können wir das jetzt wirklich umsetzen, weil ich glaube, die Gesetze zu machen für die Beschleunigung der Erneuerbaren ist das eine, brauchen dann auch die Planungskapazitäten in den Behörden, die Leute, die die Genehmigung bearbeiten, die Menschen, die in Windenergie investieren und auch die Handwerkerinnen und Handwerker, die es am Ende umsetzen, und das wird jetzt die nächste große Gemeinschaftsaufgabe und da brauchen wir alle Akteure.
Ja, ähnlich sieht es auch unser Hörer Christian Clement. Der hatte uns eine Mail geschrieben und gesagt, er käme aus Flensburg und im Norden bei ihm stünde gefühlt an jeder Milchkanne ein Windrad. Aber man wäre sicherlich weiter, wenn auch der Süden des Landes entsprechend mitgezogen hätte beim Ausbau der Erneuerbaren. Soweit unser Hörer Christian Clement. Und in der Leitung ist jetzt Herr Schmidt aus Wendelstein. Guten Tag, Herr Schmidt.
Ja, guten Tag.
Sie haben eine Frage zum Thema Atomkraftwerke und hohe Gesamtkosten, hat man mir gesteckt.
Nee, das geht ein bisschen tiefer, was ich hier sage. Diese Vermischung der Energieerzeugung, sei es jetzt Kohle, ne, was haben wir Kohle, was haben wir noch?
Gas.
Gas haben wir noch, genau. Also das sind alles Primärenergien.
Atomenergie.
Ja, da will ich jetzt einen großen Unterschied machen. Haben wir noch Wasserkraft, also machen wir regenerativ, Wasserkraft haben wir noch, Wind und
Photovoltaik, Solar, ne? Genau.
Das ist eigentlich schon Ende, ne? Weil die Energie muss ja irgendwo herkommen. Die Atomkraftnutzung, die sogenannte friedliche Nutzung, seit den 80er Jahren bin ich der Meinung, dass dieses Thema nicht richtig behandelt wird. Denn Tatsache ist doch, dass Atomkraftwerke von, sagen wir mal, eingesetzten Versicherern nicht versicherbar sind. Denn das Risiko des Betriebs einer solchen Anlage hat der Staat ja übernommen. Es gibt ein paar so 3 bis 5 Milliarden pro Reaktor. Das reicht aber nicht aus für sowas wie bei Tschernobyl oder wie bei Fukushima. Das heißt, ein Unternehmer, der so ein Gerät betreibt, muss ja eigentlich das Risiko versichern. Das macht jeder Unternehmer, sonst macht er das Unternehmen nicht. Und wenn es nicht versicherbar ist, dann gibt es eigentlich auf im Normalfall. Es ist aber so, dass diese Reaktoren gebaut werden und nicht versichert sind, so wie sie versichert sein müssten. Also die Staaten übernehmen diese Last, die dann entstehen würde bei einem GAU. Oder bei diesem großen Schaden, der entstehen kann. Auch beim Leichtwasserreaktor kann ja so ein Schaden entstehen. Wollen wir jetzt nicht über diskutieren, wie das passieren kann.
Und Sie meinen, das müsste man gewissermaßen integrieren in die Kostenbetrachtung, was die Nutzung von Atomkraftwerken.
Die Kosten sind im Endeffekt überhaupt nicht tragbar. Wir haben ja jetzt schon so viel Atommüll, abgesehen davon, dass noch kein Lager da ist. Die stehen jetzt rum in Kastoren irgendwo, ja. Diese Last, die ja entsteht, ist ja für angeblich 40.000 Generationen noch zu bezahlen. Jede weitere Betrieb von Atomkraftwerken würde diese Last der nächsten 40.000 Generationen erhöhen. Dieser Preis, den kann man gar nicht einpreisen.
Okay, verstanden. Habe ich verstanden. Ja. Vielleicht will dazu Marc Helfrich was sagen von der CDU.
Also dem Grunde nach ist das ja die Beschreibung dessen, warum wir aus der Kernenergie als Gesellschaft raus wollen. Und es ist richtig, die Gesellschaft hat im Moment eine Situation, wo sie befürchten muss, dass unter bestimmten Bedingungen der Strom knapp wird. Und deswegen ist auch dieses Risiko, was dort beschrieben ist, eines, was dann am Ende des Tages die Gesellschaft für sich entscheiden muss, ob sie bereit ist, das zu tragen oder nicht. Die Diskussion um die zusätzlichen Abfälle, die entstünden, wenn man jetzt tatsächlich noch 1, 2, 3 Jahre ranhängen würde an das Thema Kernenergie in Deutschland. Ich glaube ehrlicherweise, dass in Anbetracht der Aufgabe, die wir dort ohnehin schon haben, also Suche eines Endlagers, auch der Frage der vorhandenen Zwischenlager, dass das, glaube ich, einfach vom Umfang dessen, was hinzukommt, nicht mehr die ganz große Rolle spielt. Es ist nach wie vor Platz oder wäre nach wie vor Platz in den Zwischenlagerstandorten, diese zusätzlichen Kastoren dort aufzunehmen, und die Aufgabe der Endlagerung stellt sich auch ohnehin. Und da haben wir tatsächlich eine riesige Aufgabe, und die hinterlassen wir auch nachfolgenden Generationen, und deswegen ist es ja mittlerweile Konsens in diesem Land, dass wir raus wollen aus der Kernenergie auf Sicht.
Ja. An einer Stelle muss ich doch reingehen, weil für die Frage der Endlagersuche macht es doch einen großen Unterschied, ob jetzt nochmal Brennelemente beschafft würden oder nicht. Also einfach so das abzutun nach dem Motto, da ist noch genug Platz da, so einfach ist es eben nicht, weil das ist auch wichtig, das nochmal festzuhalten. Der Konsens zur Endlagersuche in Deutschland ist eng gekoppelt an den Konsens zum Ausstieg aus der Atomenergie.
Dass also nicht mehr Müll dazukommt, Herr
Gesing. Das kann ich nicht einfach sozusagen in einen Topf werfen. Wir würden, wenn wir jetzt eine Laufzeitverlängerung machen würden, eine echte Laufzeitverlängerung mit Neubeschaffung von Brennelementen und so weiter, den Endlagersuchkompromiss aufs Spiel setzen. Und das sollten wir unbedingt unterlassen. Also das ist eben, das muss man sich so vorstellen, da sitzen alle Akteure an einem Tisch, auch die zivilgesellschaftlichen, die Initiativen. Und wir haben doch alle noch diese Bilder im Kopf von den heftigen Auseinandersetzungen um Endlagerstandorte. Und der Konsens auch mit der Zivilgesellschaft ist, wir steigen aus der Atomenergie aus. Dafür suchen wir gemeinsam nach wissenschaftlichen Kriterien nach einem Endlager. Und wir brauchen dieses Endlager, weil wir Kosten haben von hunderten Milliarden, allein die Folgekosten der Endlagerung der Atomenergie. Also so viel auch zum Thema Atomenergie sei günstig. Das ist ein Trugschluss. Und diesen Konsens, dieses Endlager zu suchen, den sollten wir jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel setzen durch eine Laufzeitverlängerung mit Neubeschaffung von Brennelementen. Ich glaube, das ist hochgefährlich an der Stelle und ich glaube, das haben viele noch nicht richtig verstanden.
Sagt Jan-Niklas Gesenhus, der umweltpolitische Sprecher der Grünen war das. Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Ich begrüße Herrn Günther. Sie wohnen in der Nähe von Wuppertal. Herr Günther, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ihr Anliegen.
Mein Name ist Rolf Günther. Ich rufe an aus Velbert-Neviges. Ich habe eine Frage und zwar geht es hier um die Gasherstellung. Das heißt, zurzeit wird Gas verwendet, um Strom zu erzeugen. Es geht aber auch andersrum, dass aus Strom, der vielfach hier gar nicht genutzt wird, weil die Windräder zum Beispiel stillstehen oder in schwachen Zeiten andere Erzeuger runtergefahren werden, dass aus Strom auch Gas erzeugt werden kann. Das heißt, zuerst wird Wasserstoff hergestellt und aus diesem mit dem Strom und aus diesem Wasserstoff wird dann Methangas hergestellt. Dieses Methangas kann gespeichert werden, das kann ins öffentliche Netz in jeder Stelle eingespeichert werden. Warum hört man hier nicht von irgendwelchen Förderungen, die gemacht werden? Das wäre doch eine sinnvolle Sache, nicht genutzten Strom zu nutzen.
Ja, das ist die Frage von Herrn Günther. Wer möchte dazu was sagen? Herr Gesenhus, Herr Helfrich, Herr Mier?
Ich würde gern.
Ja, ich würde auch gern. Dann Feuer frei.
Fange ich mal an. Also, das ist ein goldrichtiger Vorschlag, den Sie dort machen. Ich habe sehr früh, als wir nach dem Kriegsausbruch festgestellt haben, dass wir uns umgucken müssen, wo wir Mengen substituieren können, gesagt, wir haben auch eine heimische Gasproduktion und damit meine ich nicht Erdgasproduktion, sondern Biogasproduktion. Und dieses Biogas können Sie aufbereiten, können es als Biomethan ins Gasnetz einspeisen. Und da haben wir dann auch mehrere Anträge zugestellt im Deutschen Bundestag. Die sind leider von der Ampel nicht aufgegriffen worden. Die haben sich beim Thema Biogas sehr stark auf das Stromthema fokussiert, aber sie haben recht, Sie können dann auch noch aus dem Strom, Überschussstrom, können Sie Wasserstoff machen, den können Sie auch dem Gasnetz beigeben, beziehungsweise Sie könnten das auch noch methanisieren, dann ist es quasi ein Erdgas, physikalisch wie Erdgas. Also da bestehen tatsächlich Möglichkeiten, in diese Richtung zu gehen. Und das beschreibt am Ende das große Thema Wasserstoff, wo wir ja tatsächlich auch sehr, sehr große Pläne haben, wo wir auch zukünftig grünen Wasserstoff importieren wollen. Wir haben vorhin über die Importabhängigkeit und die Länder gesprochen, aus denen das kommt. Die Länder, wo wir jetzt uns umschauen, sind dort uns deutlich näher und deutlich stabiler. Also insofern, das geht absolut in die richtige Richtung, was Sie dort fordern.
Matthias Mier wollte dazu auch was sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, vom IFO-Institut.
Genau, also ich will auf jeden Fall dem Herrn Helfrich auf jeden Fall zustimmen, aber dazu noch sagen, das ist leider auch keine Kurzfristlösung. Ich kann nicht auf einmal die Kapazitäten aufbauen, die gibt es nämlich nicht, um aus überschüssigem Strom Wasserstoff zu erzeugen und dann ja noch zu aufzumethanisieren. Das heißt, kurzfristig in der aktuellen Krise, die auf jeden Fall noch ein Jahr geht, vielleicht auch noch 5 Jahre, ist das leider nicht die Lösung. Und das, aber das wird es natürlich in Zukunft angehen, das ist eine andere Sache. Und das Thema Wasserstoff ist wichtig und es wird es auch wichtig sein, denn irgendeine Ausgleichsenergie in Form von Gas werden wir brauchen, ob es jetzt Erdgas ist oder Wasserstoff, um unser System langfristig günstig zu halten.
Ich will noch mal einmal sehr konkret
ganz kurz auf
die Frage antworten, weil die Frage war, gibt es Förderprogramme? Ja, gibt es vom Bundeswirtschaftsministerium umfangreiche Förderprogramme, zum Beispiel eben Wenn ich einen Windpark habe, der ansonsten abgeregelt werden muss, weil der Strom nicht eingespeist werden kann, dass man den Strom dann nutzt, um Wasserstoff herzustellen, ist völlig richtig. Wichtig ist aber eigentlich, den Strom, wo es immer geht, auch direkt zu nutzen, um Umwandlungsverluste zu vermeiden. Und wenn wir das alles machen wollen, also Strom produzieren, Wasserstoff produzieren für die Industrie, dann auch noch das auch noch methanisieren und so weiter, kommt es am Ende immer wieder zurück auf den Anfang. Wir brauchen dazu einen deutlichen Zubau der erneuerbaren Energien. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Ohne den werden auch all die anderen Dinge, die man sich so wünschen kann, am Ende des Tages nicht funktionieren.
Sagt Jan-Niklas Gesenhus von den Grünen. So, wir haben noch eine Hörerin in der Leitung und die wartet und hat auch verdient, etwas zu ihr Anliegen noch vorzutragen. Frau Erdmann aus Berlin. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Ihr Anliegen.
Also mir geht es um den Vorschlag der Expertenkommission zum Entlastungspaket mit den Gasabschlägen für den Monat Dezember. Ich habe das jetzt vielleicht nicht ganz richtig verstanden, aber wenn das so wäre, dass die Kosten im Dezember übernommen würden, warum soll das für alle pauschal gelten? Zum Beispiel jemand, der eine große Immobilie hat und mit Gas heizt und demzufolge hohe Energiekosten und hohe Abschläge hat, warum soll der genauso begünstigt werden wie jemand, der zum Beispiel eine kleine Sozialwohnung hat? Das ist jetzt vielleicht polemisch, aber ich finde, dieser Vorschlag führt nicht wirklich zum Einsparen und das Gas muss ja gespart werden. Das ist ja der Hauptknackpunkt. Wir haben ja im Endeffekt vielleicht nicht genug Gas. Und sozial gerecht wäre es als Gießkannenprinzip auch nicht unbedingt. Und die andere Frage wäre, warum kann man nicht vor allem Haushalte unterstützen, die ein geringes Einkommen haben, dabei, dass sie Energie sparen und zum Beispiel Haushaltsgeräte mit einer guten Energieeffizienzklasse anschaffen können. Die sind nämlich normalerweise sehr teuer und für Menschen mit geringem Einkommen nicht erschwinglich.
Also eine Sozialfrage und eine ganz brandaktuelle Frage zu dem Vorschlag von heute. Jan-Niklas Gesenhus, ich gebe die Frage jetzt mal an Sie weiter, weil Sie sind hier der Vertreter der Ampelkoalition.
Ja, der heute vorgestellte Vorschlag ist ja erstmal eine Empfehlung. Das werden wir dann auch prüfen und analysieren müssen, wie das dann konkret in die Umsetzung geht. Aber was man mal festhalten muss, ist, dass für uns eben wichtig war, eine schnelle Entlastung auch, die dieses Jahr wirksam wird. Und wir haben im Vorhinein jetzt erlebt, wie kompliziert das auch teilweise ist mit den Abrechnungen, mit den Fragen, weiß ich überhaupt, welche Verbraucher wo sitzen. Das ist was, was nicht von uns kam, sondern was eben auch die Versorger uns gesagt haben. Leute, das ist alles hochkomplex. Und deswegen ist es sozusagen eine schnelle, pragmatische Lösung, um schnell Entlastung noch dieses Jahr auf den Weg zu bringen und dann darüber hinaus ist es völlig richtig, dann muss natürlich die Gaspreisbremse so ausgestaltet sein, dass es einen Anreiz gibt für weitere Einsparungen, dass man zum Beispiel nur einen bestimmten Betrag eben subventioniert oder einen bestimmten Anteil des Gasverbrauchs und der Rest dann eben zu Marktpreisen, damit es wirklich einen Anreiz gibt, einzusparen. Weil das ist das Wichtigste. Wir müssen dringend einsparen. Ohne das und ohne auch noch mehr einzusparen, als wir es bisher getan haben, wird es nicht funktionieren. Und was die sozialpolitischen Fragen angeht, ist auch völlig richtig. Wir haben dafür ein 70 Milliarden Euro Paket vorgelegt, um gerade auch die kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten und auch Einsparverordnungen auf den Weg gebracht, dass eben auch klar ist, wirklich große Verbräuche sind dann eben nicht mehr möglich. Also jetzt im Winter sozusagen zu meinen, ich heize jetzt den großen Pool einfach mal den ganzen Winter durch, das kann nicht funktionieren. Da müssen wirklich alle mitziehen und auch an der Stelle natürlich diejenigen, die einen besonders hohen Gasverbrauch haben, weil sie vielleicht auch ein hohes Einkommen, die müssen natürlich auch besonders viel dazu beitragen. Das ist völlig richtig und da stimme ich auch zu.
Marc Helfrich von der CDU-CSU-Fraktion, wenn Sie diese Gaspreisbremse auf den ersten Blick bewerten sollten, also Einmalzahlung im Dezember, einen Monatsabschlag gibt es dann für jeden Gasverbraucher und dann ab März 2023 14 Monate lang 80% zu 12 Cent die Kilowattstunde, den Rest muss man dann zum Marktpreis bezahlen. Überzeugt Sie das auf den ersten Blick?
Ich glaube, das ist in Anbetracht der Tatsache, dass es jetzt schnell gehen muss, das Beste, was man erreichen konnte. Und ich möchte noch einen Gedanken hier loswerden. Es ist nicht automatisch so, dass derjenige, der eine hohe Gasrechnung hat, automatisch zu den Wohlhabenden gehört. Es kann auch durchaus jemand sein, der in einer nicht sanierten Immobilie ist, es sich nicht leisten kann, diese Immobilie zu sanieren und einfach dann vielleicht noch persönlich 2, 3, 4 Kinder hat. Also man kann nicht vom hohen Rechnungsbetrag automatisch auf die soziale Lage schließen. Da warne ich vor einer zu schnellen Schlussfolgerung. Aber natürlich müssen am Ende diese Lösungen dazu beitragen, dass nicht der Anreiz verloren geht. Gas einzusparen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das kommt ja dann tatsächlich auch in der zweiten Phase.
Sagt Marc Helfrich, der energiepolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, in der Sendung Kontrovers in einer ersten Bewertung der Gaspreisbremse, die kommen soll. Und damit geht Kontrovers zu Ende. Ich danke zusätzlich auch Jan-Niklas Gesenhus, dem umweltpolitischen Sprecher der Grünen, dass er dabei war, und natürlich Dr. Matthias Mier vom IFO-Institut in München.